Ihr Lieben, lasst uns miteinander ein Kapitel aus dem Matthäusevangelium lesen, das geeignet ist, Licht auf unsere Zeit zu werfen. Ich bin erinnert worden in den letzten Zeit an dieses Wort, das der Herr Jesus gesagt hat zu den Pharisäern, dass sie die Zeichen der Zeit nicht verstehen und ihnen das zum Vorwurf gemacht hat, dass sie den Himmel beobachten und das Wetter vorhersagen können, aber dass sie die Zeichen der Zeit nicht verstehen. Und für uns als Gläubige in dieser letzten Zeit ist es wichtig, dass wir die Zeichen der Zeit richtig einordnen, dass wir verstehen, was uns der Herr auch für unsere Zeit, die Zeit kurz vor der Wiederkunft des Herrn Jesus, sagen will. Und dazu möchte ich einmal einfach das 24. Kapitel des Matthäusevangeliums lesen und dann mit Gottes Hilfe versuchen, einfach einige Gesichtspunkte daraus herauszuziehen, die für uns Gläubige in der heutigen Zeit auch wertvoll und wichtig sein können. Ich lese einfach mal von Matthäus 24 ab Vers 1. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Also die Jünger hat es beschäftigt, wann kommt der Messias? Das war ihre heilsgeschichtliche Erwartung. Wann kommt der Messias? Und sie hatten ja den Herrn Jesus als den Messias erkannt, um in Macht und Herrlichkeit endlich das bedrängte Volk Israel zu erretten, um sein Friedensreich aufzurichten, um letztlich auch Gerechtigkeit und Recht auch in der Völkerwelt zu schaffen und die Bedrängnis von Israel abzuwälzen. Das war ihre Hoffnung. Und sie haben eigentlich Hoffnung auch auf den Tempel gesetzt, auf das, was damals eines der Weltwunder war, eines der schönsten Gebäude in der damals bekannten Welt, der herodianische Tempel, vergoldet, prachtvoll, beeindruckend, der Stolz des religiösen Judentums. Und der Herr Jesus, er bringt Prophetie in diesem Kapitel. Er redet als der von Gott gesandte Prophet über die Zukunft des Volkes Israel und auch der Heidenvölker. Und das Erste, was er sagt, ist eine Prophetie, die 40 Jahre später etwa auf erschütternde und beeindruckende Weise eingetroffen ist. Dieser Tempel wurde nämlich zerstört und völlig abgerissen, als die Armeen des Römischen Reiches unter dem Feldherrn Titus 70 nach Christus Jerusalem erobert haben. Es gab, dem ging voraus, ein Aufstand der Juden gegen die römische Oberherrschaft 66 nach Christus, ein blutiger Krieg. Und letztlich kam das Zorngericht der Zerstreuung über das jüdische Volk, weil sie ihren Herrn und Messias verworfen und abgelehnt hatten. Und es war tatsächlich so, dass kein einziger Stein von diesem herrlichen und prachtvollen Tempel auf dem anderen geblieben ist. Und die Klagemauer, die heute noch steht, gehört zum Fundament, sie gehört nicht zum eigentlichen Tempel. Ja, da stehen noch Steine aus der Zeit, aber der Tempel ist völlig zerstört worden. Und diese Prophetie der Bibel ist auf eindrückliche Weise erfüllt worden. Ja, und der Blick der Jünger richtete sich auf die ferne Zukunft, auf das, was sie ersehnten, die Wiederkunft des Messias. Und da musste Herr Jesus sie erst einmal warnen. Und diese Warnung ist auch für uns von Bedeutung. Wir werden nachher noch drauf kommen, wem sie eigentlich heilsgeschichtlich gilt. Lesen ab Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Völkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um seine Kleider zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr. Wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt. Wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen, und anfängt die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm sein Teil mit den Heuchlern geben. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Soweit als dieser Abschnitt Matthäus 24. Ich denke, zunächst mal ist es wichtig für die Auslegung, und das wird oftmals übersehen, wenn man diesen Abschnitt versucht, auf unser Leben als Gemeindegläubige anzuwenden, dass wir uns zuerst mal fragen, wen adressiert eigentlich der Herr Jesus hier zunächst einmal? Zu wem spricht er und was sind die Jünger letztlich auch geistlich und heilsgeschichtlich gesehen für eine Zielgruppe für diese Botschaft? Die Jünger sind sicher zunächst einmal Israeliten gewesen. Und sie stehen heilsgeschichtlich gesehen für den christusgläubigen Rest oder Teil des Volkes Israel. Dieser christusgläubige Rest war damals in der Zeit, als der Herr Jesus gekreuzigt und verworfen wurde und danach vorhanden durch Gottes Gnade. Paulus sagt es im Römerbrief 9 bis 11, zeigt er, dass das Volk Israel als Ganzes den Messias verworfen hat, sein Heil verworfen hat, dass aber eine Auswahl der Gnade dennoch dieses Heil angenommen hat und gerettet wurde durch die Gnade Gottes. Dieser Überrest des Heils, der das Heil in Christus ergriffen hat, war damals da. Dann kam die Zeit der Gemeinde, wo auch die gläubigen Juden in die Gemeinde eingegliedert wurden. Aber die Bibel zeigt uns, dass es am Ende der Zeit, nach der Entrückung der Gemeinde, noch einmal einen gläubigen Überrest von christusgläubigen Juden geben wird. Und an diesen christusgläubigen Überrest ist letztlich auch diese prophetische Botschaft von der unmittelbaren Wiederkunft des Herrn Jesus gerichtet. Hier geht es ja um die Wiederkunft des Herrn in Macht und Herrlichkeit. Das finden wir ja in den Versen ab 29. Also nicht die Wiederkunft zur Entrückung, da kommen wir nachher noch drauf, die letztlich von der Welt nicht so bemerkt wird und die nicht mit denselben Zeichen einhergeht, wie diese Wiederkunft des Königs, der Könige und des Herrn und Richters im Anbruch des Tages des Herrn. Dann werden, die Sonne wird verfinstert werden, der Mond wird seinen Schein nicht geben, die Sterne werden vom Himmel fallen, die Kräfte des Himmels werden erschüttert. Das heißt, es wird mit weltweiten für alle sichtbaren Katastrophen einhergehen. Ja? Und dann kommt der Sohn des Menschen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er kommt zum Gericht. Das war diese Wiederkunft, die die Juden, die die Jünger von Herzen erwartet haben, für die sie gebetet haben, die die Errettung für Israel bedeuten würde. Das wussten sie von den alttestamentlichen Propheten. Aber der Herr zeigt ihnen, dass diese Wiederkunft nicht so schnell kommen würde, wie sie das erhofft hatten. Dass es eine Zwischenzeit geben würde, bis zu diesen Tagen, wo sich alles erfüllt, was die alttestamentlichen Propheten vorhergesagt haben für das Ende der Zeit. Und dieser Abschnitt ist eigentlich für uns besonders wichtig. Dieser Abschnitt ab Vers 4. Wie gesagt, zunächst einmal redet der Herr die Jünger an als den jüdischen Überrest. Und er gibt eine Botschaft für die Juden in der letzten Zeit. Sage ich das jetzt bloß aus Willkür, weil ich irgendeine Lehr- und Auslegungsschule vertrete, den Dispensationalismus, wie man so sagt, die Heilszeitenlehre. Nein, sondern wir finden das im Text selber. Wenn wir nämlich lesen, bloß mal so in Klammern, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Und dann wird vom Sabbat die Rede, ist vom Sabbat die Rede. Das heißt, wenn wir das wörtlich genau nehmen, dann redet der Herr zu seinen Jüngern, aber er hat ganz andere Jünger im Blickfeld, weil seine Jünger sind ja gestorben, die haben das nie gesehen und nie erlebt. Da war dieses Gräuel der Verwüstung nicht an heiliger Stätte, sondern die Jünger in der Zukunft, die Jünger in der Generation, die die Wiederkunft des Herrn persönlich erleben werden, die werden es sehen, dass mitten in dem Tempel in Jerusalem der Antichrist sich hineinsetzt und behauptet, er ist Gott und sich zum Gegenstand der Anbetung machen lässt. Ja, das finden wir in 2. Thessalonicher 2. Das ist der Gräuel der Verwüstung, von dem Daniel geredet hat. Und Daniel hat schon gesagt, das ist am Ende der Zeiten wird es geschehen. Ja? Also diese Dinge sind letztlich der Zusammenhang, den der Herr Jesus hier ganz bewusst macht. Und es sind also die Jünger, die jüdischen Jünger in der letzten Zeit. Sie sind in Judäa, sie sind nicht bei uns hier in Europa oder in Afrika oder in Asien wie die Gläubigen der Gemeindezeit, sondern das Zentrum der Ereignisse ist in Judäa wieder. Und das wird sein, wenn die Gemeinde entrückt ist und wenn Gott in seinem Heilshandeln sich wieder dem Volk Israel zuwendet. Das hat Paulus in Römer 11 ganz klar gesagt, irgendwann werden die Heiden wieder ausgepfropft und dann wird das Volk Gottes, das Volk Israel wieder eingepfropft werden und Gott wird das Heil für Israel geben und wird alle Verheißungen wahrmachen, die er dem Volk Israel gegeben hat, die es verloren hat durch ihre eigene Untreue. Ja? Und bevor Gott diese Gnade gibt, diesen Frieden, diese Befreiung, kommt für Israel eine Zeit schrecklichsten Gerichts. Vielleicht sehen wir das mal als erstes uns an, bevor wir auf diese Zeit der Vorzeit, die Anfang der Wehen kommen. Ja? Also der Gräuel der Verwüstung, das bedeutet letztlich der Höhepunkt dieser antichristlichen Herrschaft und auch der Wendepunkt, die große Drangsal für Jakob, das wird ja beschrieben, dann im Vers 21 wird genau das gesagt, dass dann der eine große Drangsal sein wird, wie sie praktisch noch nie gewesen ist und nie wieder kommen wird. Ja? Und diese Drangsal ist nicht für die Heidenvölker insgesamt, obwohl das auch eine Zeit des Gerichts für die Heidenvölker sein wird, sondern sie ist in besonderer Weise dem treulosen Mehrheit des jüdischen Volkes auf das ausgerichtet. Ja? Und das beginnt dadurch, dass an heiliger Stätte das Gräuel der Verwüstung aufgerichtet werden muss. Nur in Klammern bemerkt, es ist ja interessant, wir haben ja diesen Tempel nicht mehr, beziehungsweise noch nicht. Ja? Wir leben heute in einer Zeit, in der eigentlich diese ganzen endzeitlichen Prophetien noch nicht erfüllt sind, an der aber man richtig sehen kann, wie bei einem Schauspiel, wenn da die Bühne aufgebaut wird, ja, und dann wird da ein Thron aufgebaut und da werden Schwerter hingebracht, Requisiten, ja, man merkt, wie die weltgeschichtliche Bühne hergerichtet wird für die Erfüllung der Ereignisse der letzten Zeit. Ja. Es wäre undenkbar gewesen, was die Prophetie über die Schlacht bei Harmagedon sagt, dass praktisch Soldaten und Kämpfer von allen Völkern der ganzen Welt einmal in Israel sein werden und gegen Jerusalem ziehen werden. Ja? Wäre im 18. oder 17. Jahrhundert undenkbar gewesen. War gar keine Möglichkeit, sowas sich vorzustellen. Ja? Heute im Zeitalter der UNO und der internationalen Friedenstruppen ist es überhaupt kein Problem zu sehen, wie sich diese Prophetie erfüllen soll. Ja? Vor 250 Jahren war es schien es lächerlich zu sagen, in Judäa wird mal wieder ein Heiligtum stehen, wo da ein Gräuel der Verwüstung aufgestellt sein sollte. Ja? Judäa war eine abgewrackte Provinz des Osmanischen Reiches. Ja? Da herrschten die Moslems, da herrschten die osmanischen Paschas. Ja? Und da war überhaupt nichts zu sehen von einer Erfüllung des Wortes Gottes. Heute ist nicht nur das Volk Israel, das jüdische Volk wieder in seinem Land, seit 1967 ist Jerusalem wieder formell und ein Stück weit in jüdischer Hand. Ja? Der Herr Jesus hat ja im Lukas-Evangelium gesagt, die Zeiten der Heiden, die wären so lange, wie Jerusalem zertreten wird von den Heiden. Und wenn Jerusalem nicht mehr zertreten wird, dann hören die Zeiten der Heiden auch auf. Noch ist immer noch heidnischer Einfluss und heidnische Macht in Jerusalem. Ja? Wir wissen das ja, das Ost-Jerusalem ist zwar formal Teil von Israel, aber in Wirklichkeit ist es furchtbar umkämpft. Ja, und auch da wieder die Erfüllung von Zacharia 13, ich will Jerusalem machen zu einem Laststein für alle Völker. Und jeder, der es aufhebt, wird sich daran wundreißen, zu einem Taumelbecher. Wir sehen, wie das anfängt, sich zu erfüllen. Ja? Wir sehen, und es ist auch eben, ich war selber in Jerusalem, einmal in diesem Tempelmuseum, ja, dass tatsächlich, der Roger Libi hat es ja auch gesagt, dass tatsächlich Juden sich darauf vorbereiten, einen neuen Tempel zu bauen. Ja, das ist also ganz konkret, die Gewänder sind da, die Opferwerkzeuge sind vorgerichtet, die Pläne sind da, ein Grundstein ist schon da und die wollten ihn sogar schon auf dem Tempelberg mal legen, aber da hat die Polizei dann die israelische eingegriffen und hat sie zurückgehalten, das wäre wahrscheinlich ein Krieg geworden daraus. Ja. Aber wir sehen einfach, wie Gott wirklich seine Welt, sein weltgeschichtliches Handeln daraufhin ordnet und souverän einen Baustein zum anderen bringt, damit sich diese Worte Gottes erfüllen können. Ja? Und das ist der Höhepunkt der Not, wenn dann letztlich das jüdische Volk in dieser Drangsalszeit erfahren wird, dann werden die Heidenvölker sich im Hass gegen sie wenden, werden Krieg gegen sie anfangen. Und der größte Teil, 2/3, heißt es in den alttestamentlichen Propheten, wird umkommen und ein Überrest wird durch diese Krise und Not hindurch gerettet werden. Und vorher wird das Evangelium vom Reich verkündigt. Auch da müssen wir genau hinhören. Wir haben heute das Evangelium der Gnade. Ja? Das Evangelium, dass jeder, der Buße tut und an den Herrn Jesus glaubt, aus Gnade gerettet wird, ob er Jude oder Heide ist. Aber dann, unmittelbar vor der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus, wird das Evangelium die frohe Botschaft von der anbrechenden Königsherrschaft, denn das heißt ja Reich, Königsherrschaft des Herrn, verkündigt werden. Ja? Da geht es dann um was anderes, da geht es darum, dass die Menschen, ob sie sich wirklich zu diesem Herrn und König, dem Herrn Jesus Christus, bekennen oder ob sie sich zu dem Antichristus und zu den widergöttlichen Mächten und Kräften bekennen. Das ist dann die Frage. Und da werden Juden, christusgläubige Juden, ausgesandt werden, um unter allen Heidenvölkern noch einmal diese Botschaft zu verkündigen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das ist das Evangelium vom Reich. Ja? Und es wird dann tatsächlich nur noch um Jahre und Monate gehen, bis dieses Reich anbricht. Und dann wird, Matthäus 25 zeigt, es werden letztlich die Heiden danach gerichtet, wie sie sich zu diesem jüdischen Überrest und zu seiner Botschaft verhalten haben. Also das ist die Zeit des Endes. Die Zeit, wenn die alttestamentlichen Prophetien beginnen, sich für Israel zu erfüllen. Erst im Gericht, in großer Drangsal, in Nöten, in Zerstörung, in heidnischem Krieg und Gräueln und dann in der Errettung vom Himmel her, die der Messias, der König selbst, bringen wird. Also das müssen wir auseinanderhalten von der Gemeinde. Ja? Wir sehen das so von der prophetischen Schrift, dass die Gemeinde nicht durch die große Drangsal muss. Diese große Drangsal, der Zorn Gottes, das ist ja letztlich auch das, was sich in der Offenbarung, was da geoffenbart wird, wenn die Zornschalen ausgegossen werden, wenn wirklich Gottes Zorngericht diese Welt trifft, ja, das kann erst geschehen und wird erst geschehen, wenn der, welcher im Weg ist, 2. Thessaloniker 2, aus dem Weg geschaffen ist, der, welcher aufhält bis jetzt. Und das ist der Leib des Christus, das ist die Gemeinde und das ist die Gemeinde auch in ihrer Fürbitte für diese Welt. Deswegen, wir haben eine große Aufgabe. Ja? Wir sehen das vorgeschattet bei Abraham. Ja? Abraham hatte gebeten für Sodom. Obwohl die Bosheit von Sodom so groß war, hat er gebeten, wenn doch noch 40 Gerechte drin sind. Und dann ist er immer weiter runtergegangen. Um der wenigen Gerechten willen, verschone doch die Stadt. Und Gott hat gesagt, ich will sie verschonen, wenn ich so und so viel Gerechte noch darin finden werde. Ja? Und es ist interessant zu sehen, dieses Vorbild im Alten Testament. Der Engel sagte zu Lot, ich kann Sodom nicht zerstören, solange du noch drin bist. Das ist interessant. Ja? Du musst erst raus. Dann kann das Gericht kommen. Genauso ist interessant, das Gericht Gottes über die Menschheit zur Zeit Noahs, sagt der Herr Jesus, vergleicht es ja mit der Endzeit, ja, konnte erst kommen, als Noah mit seiner Familie und den Tieren in der Arche war und die Arche verschlossen war. Dann erst konnte das Gericht kommen. Das heißt, ein Grundsatz Gottes, dass das offenbare Zorngericht so lange zurückgehalten wird, wie es noch Gerechte und Gläubige und Gottesfürchtige gibt, die durch ihre Fürbitte den Zorn zurückhalten. Aber wenn die Gemeinde entrückt ist, wenn das, was aufhält, aus dem Weg ist, dann kommt der Zorn Gottes in ungeminderter Weise und in Wellen, die der Herr Jesus vergleicht mit Wehen. Na, ich habe das ja schon mal gesagt, dass Wehen sich darin wirklich äußern, dass sie ab einem bestimmten Punkt immer stärker werden und immer schneller aufeinander folgen. Ja, das fängt allmählich und leicht an und dann wird es immer massiver, bis schließlich die Geburt kommt. Und da normalerweise hält es dann irgendwann mal nichts mehr auf. Es gibt eine Zeit, wo Wehen wieder zurückgehen können. Ja, aber wenn das mal in die entscheidende Phase gekommen ist, dann muss das Kind raus. Ja, und dieser Vergleich ist nicht umsonst gewählt. Heilsgeschichtlich, ja. Es gibt Wehen und die werden immer stärker. Und wenn dann die große Zeit der Drangsal kommt, ja, das ist interessant, Klipsis, das ist Enge, ja. Und die Wehen, die am Schluss kommen bei einer Frau, das sind die Presswehen, ja. Und das sind die, wenn es dann wirklich eng wird und wenn das Kind durch den Kanal raus muss. Also bis in diese Feinheiten stimmt dieses Bild, ja. Es muss durch die Enge durch und dann geht's in die Befreiung. Dann ist das Kind geboren und das bedeutet in dem Fall ist Israel durch die Bedrängnis hindurch in der Ruhe und dem Frieden der messianischen Erlösung. Das ist die Zukunft, so wie sie der Herr Jesus heilsgeschichtlich hier ausbreitet. Und er zeigt seinen Jüngern, die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetien ist jetzt noch nicht. Aber sie wird am Ende der Zeit ganz sicher kommen. Das bestätigt er nochmal. Ja, Gott ist treu, keines seiner Worte wird auf die Erde fallen. Das Gesetz, und dazu gehören ja insgesamt auch die Prophetien, wird sich erfüllen, bis das letzte Jota davon erfüllt ist. Ja. Das ist diese Gewissheit, die auch wir haben dürfen. Der Herr Jesus wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Aber vorher muss die Bosheit dieser Welt zur Ausreifung kommen. Vorher muss es Kriege und Krisen geben. Vorher muss der Antichristus auftreten. Vorher muss die Menschheit vor dem Tier niederfallen und es anbeten und ihre ganze Bosheit und Verderbtheit offenbar machen, bevor Gott vom Himmel eingreift und alles löst, so wie er es durch die Propheten geweissagt hat. Ja? Das zeigt uns der Herr Jesus und darin geht er über das hinaus, was im Alten Testament geoffenbart wurde. Und deswegen sind diese Prophetien ja auch für uns geschrieben, für die Gläubigen der Gemeindezeit. Und das ist vielleicht auch das, was wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen dürfen. Was hat das eigentlich uns als Gläubigen der Gemeindezeit zu sagen? Vielleicht gerade den Abschnitt ab Vers 32 da nochmal angefangen, wo es heißt, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist oder es. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ja, ich denke, dieses Gleichnis vom Feigenbaum können wir heute sehr gut verstehen. Noch einmal, vor 200 Jahren, vor 250 Jahren, war das alles für die meisten Gläubigen noch völlig verborgen. Viele Christen der damaligen Zeit hatten die kirchliche Lehre übernommen, dass die Kirche an die Stelle Israels gesetzt worden sei von Gott. Dass also Israel keinerlei Zukunft mehr hätte, dass alle Verheißungen, die für Israel in den Propheten für das Ende der Zeiten ausgesprochen würden, dass man die in bildlichem und symbolischem Sinn auf die Gemeinde anwenden müsste, weil sie für Israel nie mehr in Erfüllung gehen würden. Das war die Lehre der Reformatoren. Es war die Lehre von vielen kirchlichen Kreisen, noch vor 250 Jahren. Und es ist interessant, genau in der Zeit, wo Gott anfing, den Zionismus hervorzubringen und zu leiten, der Zionismus war ja eine gottlose Bewegung, das muss man ganz klar sagen, ja, das sind Antichristen, die Zionisten. Ja, die haben ganz klar gesagt, ihr orthodoxen Juden, ihr sagt, der Messias soll uns retten. Nee, nee, das müssen wir selber tun. Ja, wir müssen selber unser Heil in die Hand nehmen und selber wieder ins Land zurück. Wir können nicht warten, bis der Messias uns ins Land bringt. Ja. Aber hinter dieser gottlosen Bewegung stand die Hand Gottes, ganz klar. Ja. Gott wollte seine Verheißung in Erfüllung bringen, Schritt für Schritt. Und es hieß, erst einmal musste das Volk Israel im Unglauben wieder in sein Land gebracht werden. Und das wurde durch den Zionismus bewirkt. Und parallel am Anfang des 19. Jahrhunderts, wo diese Bewegung aufkam, gab es in der Christenheit eine Klarheit, eine Erleuchtung auch über die endzeitliche Prophetie in Bezug auf Israel und die Gemeinde. Und das ist ein Teil auch wirklich des geistlichen Erbes der Brüderbewegung, dass dort das erste Mal klar wurde, dass Israel sehr wohl noch eine Zukunft hat. Dass die Verheißungen von der Rettung Israels am Ende der Zeit und von der Rückkehr ist, wo nichts zu sehen war von Zionismus und noch nichts von Israel, wo die Leute gesagt haben, wenn die Bibel stimmt, muss das Volk Israel wieder in seinem Land Fuß fassen. Ja? 100 Jahre später war die Sache klar. Ja? Also da sehen wir, biblische Auslegung der biblischen Prophetie ist wahr und erfüllt sich. Ja? Ja, das ist also, wenn wir wirklich die Schrift zutreffend auslegen, dann wird diese Auslegung sich auch erfüllen, weil die Schrift sich erfüllt. Ja? Und der Feigenbaum ist ja ein Gleichnis für Israel. Und wir dürfen heute sehen, dass sich in Israel so viel bewegt, dass es gärt, dass sich Entwicklungen aufzeigen, die in der Bibel vorhergesagt sind. Das zeigt uns, jawohl, wir sind an diesem Ende der Zeit angelangt. Ja? Der Herr kommt wirklich bald. Ja? Denn dieses Zeichen war vor 200 Jahren noch nicht zu sehen, ja, dass der Feigenbaum wirklich wieder grün. Das heißt noch nicht, dass er Früchte bringt. Früchte würde heißen, dass Israel wirklich wieder gerecht und heilig vor Gott dasteht. Aber Blätter und Sprossen kommen schon raus. Ja. Es ist interessant, in Lukas finden wir den Feigenbaum verflucht von dem Herrn, weil er keine Frucht bringt. Ja. Und jetzt zeigt der Herr, es wird eine Zeit der Wiederannahme geben. Da wird der Feigenbaum wieder sprossen. Ja. Und das dürfen wir auch sehen, weil Israel zurückgekommen ist in sein Land, weil sich dieser Kampf zwischen Israel und den Heidenvölkern so deutlich jetzt zuspitzt und weitergeht, weil Jerusalem schon ein Stück weit in den Händen der Juden ist, das sind alles Zeichen, dass er, der Herr, der wiederkommende Herr, nahe vor der Türe ist, dass diese Ereignisse nahe vor der Tür sind. Früher hat man Vers 34 oft so ausgelegt, dass dieses Geschlecht gemeint ist, die Generation derer, die also den Anfang sehen. Aber ich denke, das ist nicht zutreffend, sondern ich denke, das Wichtige, was hier ausgedrückt wurde, ist, das Geschlecht Israel, dieses Volk, wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Ich möchte es auch noch einmal sagen, ich denke, die meisten von uns wissen es, aber es ist ein gewaltiges prophetisches Wunderzeichen des lebendigen Gottes in der Weltgeschichte, dass es ein einziges Volk gibt unter allen Völkern dieser Erde, das 2000 Jahre Zerstreuung, Vertreibung aus seinem Land überstanden hat und intakt mit der Sprache der Väter, mit der Religion der Väter in das Land der Väter zurückgeführt wurde nach etwa 2000 Jahren. Das ist gewaltig, ja. Es gibt in der Weltgeschichte keinerlei Parallele, keinerlei Beispiele. Alle anderen Völker, die zerstreut wurden, sind irgendwann mal untergegangen und in den anderen Völkern aufgegangen. Ja? Wo finden wir heute noch Kelten? Ja? Finden wir nicht mehr. Ja? Die ganzen Völker, die von mir aus in der Völkerwanderung einmal hier auch in Deutschland gelandet sind, ist alles verschmolzen zu einer großen Einheit. Ja? Da kann niemand mehr sagen, ich stamme von den Vandalen ab. Ja? Das geht nicht mehr. Ja? Die sind nicht mehr auffindbar, ja, in der Weltgeschichte. Aber die Juden sind als einziges Volk in der Zerstreuung. Es gibt buchstäblich kein Land in der Erde, wo es nicht Juden gibt. Ja, selbst in der Mongolei soll es welche geben. Also an den unmöglichsten Orten gibt es Juden. Aber sie haben ihre Identität bewahrt. Dieses Volk, dieses Geschlecht ist nicht untergegangen. Das ist ein Wunder Gottes. Das ist auch eine Prophetie des Herrn Jesus, die sich wortwörtlich bewahrheitet hat in dieser Zeit. Ja, und so wird sich auch das bewahrheiten, was der Herr sagt von seiner Wiederkunft. Ja. Das muss geschehen. Es müssen sich diese ganzen Ereignisse erfüllen, weil Gott treu ist, weil sein Wort wahr ist. Und jetzt nochmal zurück zu der Frage, was bedeutet es eigentlich für uns? Was hat dieser Abschnitt uns als Christen in der Gemeindezeit persönlich zu sagen? Wir dürfen, wie gesagt, die Zuversicht und Gewissheit haben, Gottes Wort erfüllt sich und Gott ist auf dem Plan. Alle Unruhen dieser Welt, ja, die Bibel sagt, die Nationen sind wie das aufgewühlte Meer. Ja, manchmal denkt man, ja, es ist ein bisschen übertrieben, aber so allmählich merkt man, ja, hier die Wogen und Wellen gehen tatsächlich wilder, ja. Und man merkt etwas von dieser Unruhe, auch von diesen Mächten, ja. Wenn man mal Wellen im Meer so gesehen hat, das sind furchterregende Kräfte, die da am Wirken sind, ja. Aber Gott steht über dem All. Gott gebietet den Wellen und sie müssen schweigen. Ja? Gott lässt es zu und die Wellen toben. Ja? Er ist Herr über dies ganze Völker mehr. Er ist Herr über die ganzen geschichtlichen Ereignisse, auch die, die wir als Zeugen miterleben. Und deshalb noch einmal, was sagt der Herr Jesus eigentlich über den Anfang der Wehen? Denn da stehen wir, heilsgeschichtlich gesehen. Wir stehen nicht in der großen Drangsal und werden dort auch nicht stehen, dem Herrn sei Dank. Aber wir stehen sehr wohl in Bedrängnis. Das ist nämlich die andere Seite. Ja? Man kann nicht sagen, die Gemeinde hat keine Bedrängnis. Das ist unbiblisch. Ja? Die Bibel lehrt, wir müssen durch viele Bedrängnisse oder Drangsale in das Reich Gottes eingehen. Gar keine Frage. Die Gemeinde hat Bedrängnis. Ja? Wer gottesfürchtig leben will in der letzten Zeit, der muss Verfolgung erleiden in der einen oder anderen Form. Aber die Gemeinde muss nicht in die große Drangsal, in diese furchtbaren Zorngerichte Gottes, in die Stunde der Versuchung, wie es in Offenbarung 3, Vers 10 heißt, dort muss die Gemeinde nicht hinein. Wir müssen uns sehr wohl bewähren in Bedrängnissen. Ja? Aber der Herr bringt uns da durch. Das sind das der Anfang der Wehen. Und das lese ich nochmal mit uns ab, Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Ja, und in dieser Zeit stehen wir, denke ich, Heilsgeschichte. Das kann man in aller Nüchternheit so sagen. Und wir merken einfach auch da, wie bei den Wehen, ja, es gibt Leute, die sagen, ach, es hat doch schon immer Kriege gegeben und Erdbeben und Hungersnöte. Das stimmt. Ja, aber dass wirklich zum Beispiel ein Volk gegen das andere aufgestanden wäre, wie das seit dem 19. und 20. Jahrhundert der Fall ist, ist beispiellos. Ja, der Nationalismus in Afrika, in Asien, diese ganzen Einzelstaaten, die früher Kolonien waren, die früher gar keine Macht hatten, Kriege gegeneinander zu führen. Ja, das ist gewaltig, wie das sich geändert hat und wie viele Kriege unter diesen unruhigen Nationen in diesen letzten zwei Jahrhunderten geschehen sind. Und wir sehen zum Beispiel ganz statistisch bei den Rückversicherern und Katastrophenversicherern, dass also sie einfach sagen, die letzten Jahre haben eine solche Häufung von weltweiten schweren Katastrophen, wie sie seit Menschengedenken, seit man solche Dinge aufzeichnet, noch nicht zu erkennen waren. Das sagen nicht irgendwelche Bibellehrer, sondern das sagen nüchterne Geschäftsleute, die Versicherungssummen zu kalkulieren haben, ja, und sagen, so viel muss man noch nie zahlen. Ja. Also die werden das schon exakt berechnen. Ja. Also das sind nicht irgendwelche Hirngespinste. Diese Entwicklungen waren schon die ganze Zeit da, aber sie nehmen zu an Intensität, an Häufigkeit, an Stärke. Ja. Und auf der anderen Seite wollen wir eines ganz nüchtern sehen, was für uns eben wichtig ist als Gemeinde, dass der Herr Jesus in dieser Zeit ganz besonders vor Verführung warnt. Ja? Dass das also diese letzte Zeit nicht nur eine Zeit der Bedrängnisse ist, nicht nur eine Zeit, wo wir unter Umständen auch mal mit Kriegen rechnen müssen, wo wir rechnen müssen, dass es nicht alles so sicher und stabil bleibt, wie es heute bei uns ist, ja? Ohne dass wir da in Panik verfallen wollen, müssen wir einfach sehen, wir müssen nüchtern sein und wissen, Gott hat uns nicht gesagt, dass es in Europa nie mehr Krieg gibt oder dass wir nie mehr von Nöten betroffen sind. Er hat uns da schon gezeigt, diese Kriegsgerüchte und Kriege, das gehört dazu. Ja? Das muss ein Stück sein. Wir müssen also auch da einfach uns der Gnade und dem Schutz des Herrn anbefehlen und nicht einfach auf äußeren Frieden und Stabilität in falscher Weise unsere Hoffnung setzen. Aber der Herr ist bei uns in dem Allem und er ist unser Schutz. Aber das andere ist etwas, was letztlich der Herr als geistliche Gefahr noch höher bewertet. Denn deshalb hat er es zuerst angesprochen und dreimal wiederholt in diesem Abschnitt, die Gefahr von Verführung. Die Gefahr, dass die Gläubigen, und das gilt auch für uns eben in der Gemeinde, die an den Herrn Jesus glauben, dass sie irregeführt werden durch falsche Propheten, durch falsche Lehren auch, dass Menschen abgelenkt werden von dem Herrn Jesus und seiner Wahrheit durch Lüge und verkehrte Dinge, die in dieser Endzeit an Macht und Einfluss zunehmen werden. Auch das muss sein. Ja? Es muss deshalb sein, weil die ganze Entwicklung letztlich auf die Offenbarung des Antichristen herausläuft und der Antichrist ist, wird mit einer beispiellosen, weltweiten, die ganze Menschheit umfassenden Verführungskampagne die Menschen in seinen Bann ziehen und zur Anbetung des Tieres bewegen. Diese Dinge müssen geschehen und im Vorfeld, so wie der Antichrist selber mit großen Zeichen und Wundern letztlich dann die Menschen dazu bringt, das Tier anzubeten. Ja, das ist ja dann ein Riesenheilungswunder, dass die tödliche Wunde des Tieres letztlich geheilt wird vordergründig und dass daraufhin die Menschen das Tier anbeten. Das ist in Offenbarung 13 gezeigt. Das muss ja vorgeschattet sein. Ja, solche Verführung, solche falschen Propheten, solche falschen Wunderzeichen sind schon in der Zeit vorher immer mehr und verstärkt anzutreffen. Wir finden es auch in der Christenheit, dass eben falschprophetische Bewegungen mit falschen Wunderzeichen mehr und mehr Einfluss nehmen, dass falsche Lehren mehr und mehr Einfluss nehmen. Und für uns ist heilsgeschichtlich eben wichtig, was dann auch in Offenbarung 17 und 18 steht, dass nämlich die Hure Babylon entstehen muss. Eine große Welteinheitsreligion entstehen muss, wo Christenheit und auch die anderen Religionen sich vereinen und ein Stück alle unter diesem Taumelwein und Gift der Verführung der Hure Babylon letztlich verleitet sind und beeinflusst werden davon. Ja, das steht in der Offenbarung und das muss geschehen. Und wir sehen eben heute, wie diese große breite Bewegung, nicht nur eben der Falschprophetie wie in der Charismatik und Pfingstbewegung, sondern auch diese Bewegung hin auf die Welteinheitsreligion einen ganz starken Einfluss in der Endzeit gewinnt. Immer mehr. Das Jahr 2003 ist das Jahr der ökumenischen Initiativen in der Christenheit. Ja? Das Jahr der Bibel mit lauter ökumenischen Bibelübersetzungen. Ja? Dann pro Christ, diese ganzen Dinge sind im Zeichen, dass doch alle Christen, egal welcher Glaubensbekenntnis ist, welcher Kirchenzugehörigkeit, dass alle, die sich irgendwie äußerlich als Christen bekennen, dass sie doch zusammenstehen müssen und dass sie doch zusammengehen müssen und eins werden sollen. Und das ist der Zug zur Hure Babylon. Das ist genau diese Ökumene, die antichristliche Ökumene, die dazu führen wird, dass einmal diese verführerische religiöse Macht über alle Völker einen Bann ausüben wird. Ja, alle Völker haben von dem Glutwein deiner Unzucht getrunken, heißt es von der Hure Babylon. Das ist heute noch nicht so weit, aber dahin muss es noch kommen und das wird heute aufgebaut. Und ich denke, das ist eine Sache, die wir wirklich für uns nehmen sollten und nehmen dürfen, dass diese Endzeit, dieser Anfang der Wehen, dass er für uns bedeutet, wir sollten alles daran setzen, dem Herrn Jesus und dem Wort Gottes treu zu sein, uns nicht von Verführung und falscher Prophetie irgendeiner Weise ablenken zu lassen und in irgendeiner Weise beeinflussen zu lassen. Dass wir auf der anderen Seite ganz klar sehen, es ist ein großer Kampf, dass die bibeltreuen Gläubigen sich nicht in die Hure Babylon, in die Ökumene hineinziehen lassen. Das ist ein Kampf von wahrhaft endzeitlicher Bedeutung. Da geht es um alles oder nichts. Ja? Der Herr Jesus möchte, dass wir in dieser letzten Zeit ein treues Zeugnis für seine Wahrheit ablegen und dass wir Nein sagen zu aller antichristlichen Vermischung mit verführerischen Bewegungen. Und dazu gehört auch die katholische Kirche. Sie ist eine antichristliche Kirche, keine christliche Kirche. Ja? Sie hat antichristliche Lehren und sie ist böse und verdorben. Ja? Das wagt heute kaum noch jemand zu sagen, aber das ist einfach die Wahrheit. Ja? Die Offenbarung zeigt ganz klar, dass die Hure Babylon die katholische Kirche ist. Weil es wird gezeigt, dass sie praktisch auf dem Tier sitzt und das Tier ist in Verbindung gebracht mit der Stadt, die sieben Hügel hat. Ja? Und das ist ganz klar, das zeigt praktisch die katholische Kirche, wie sie mit dem Bündnis mit Konstantin dem Großen zur Hure geworden ist, endgültig. Ja, indem sie sich mit der weltlichen Macht verbündet hat. Ja, und das ist seit dieser konstantinischen Wende, das ist im Grunde der Anfang dieser Prophetie, die Geburtsstunde dieser Hure, in diesem Sinn, wie sie in der Bibel gezeigt wird. Und seitdem finden wir, dass die katholische Kirche diese Position einnimmt. Und wenn wir da nicht klar sind, wenn wir uns in diesen Punkten nicht wirklich an die Schrift halten und an das biblische Evangelium, dann werden wir verführt und geraten in große Nöte. Denn diese endzeitlichen Verführungen sind ausgerüstet vom Feind, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Es ist schön, dass der Herr Jesus gesagt hat, wenn möglich. Ja? Der Herr Jesus wird die Seinen bewahren. Aber es kostet uns Kampf. Es kostet uns das, dass wir in dieser letzten Zeit wirklich an der biblischen Wahrheit festhalten und uns nicht von dem endzeitlichen Betrug gefangen nehmen lassen. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Lektion aus dieser Zeit. Ich möchte noch dazu ergänzend einfach mal lesen aus dem 2. Thessalonicher Brief. Wo einfach das auch diese Zeit, diese selbe Zeit vor der Wiederkunft des Herrn für die Gemeinde beleuchtet wird. 2. Thessalonicher 2. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, ab Vers 1, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit, bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, so dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. So steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder einen Brief von uns. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Es ist so schön, was wir hier finden. Ja, der Geist Gottes legt uns diese Endzeit aus. Er zeigt uns das Erschütternde, das Ernste, dass da wirksame Kräfte der Verführung über die Namenschristenheit, über die Welt kommen werden und dass viele diesen Mächten der Verführung erliegen. Aber dann zeigt er auch, dass die erwählte Gemeinde, die wahren Gläubigen, von Gott erwählt wurden zur Errettung und dass sie vom Herrn bewahrt werden, dass sie wirklich auch die Gnade Gottes sie durch diese schwere Zeit hindurchträgt. Aber er gibt auch eine Mahnung und das ist für uns eben wichtig in dieser Zeit. Er sagt, haltet fest an den Überlieferungen. Nicht an Menschenüberlieferung, sondern an den apostolischen Überlieferungen. Und das ist das Neue Testament. Die Bibel, daran sollen wir festhalten, an dem Wort Gottes, an der Apostellehre, damit wir nicht verführt werden. Damit wir in dieser letzten Zeit durch diese mächtigen Verführungskräfte nicht vom biblischen Weg abkommen. Und da möchte der Herr uns Gnade geben, dass wir seine Wahrheit festhalten gegen alle Verführung der Hure Babylon, gegen alle antichristliche Verführung, auch gegen alle Gesetzlosigkeit. Ja, das ist ja auch hier erwähnt, dass da die Gesetzlosigkeit überhand nimmt in dieser letzten Zeit, dass die Gebote Gottes mit Füßen getreten werden. Da müssen wir uns vom Herrn die Kraft schenken lassen, dagegen anzugehen und nicht selber der Gesetzlosigkeit nachzugeben, sondern dem Herrn wirklich treu zu sein. Und ich denke, das andere, was wir sehen dürfen aus dieser letzten Zeit, das finden wir auch in diesem Zuspruch des Herrn in Matthäus 24 an seine Knechte. Das dürfen wir auf jeden Fall übertragen, auch wenn es direkt auf die jüdischen Knechte gemeint ist, auf diese treuen Überrest der Juden, dass auch wir wachsam sein sollen, dass wir beten, nüchtern sein sollen in dieser letzten Zeit, den Herrn erwarten. Auch wir wissen nicht, in welcher Stunde unser Herr kommt, um die Gemeinde für sich zu entrücken. Auch wir wollen doch die Zeit auskaufen, dass wir in dieser letzten Zeit wirklich noch das Evangelium, das wahre, kostbare Evangelium von der Rettung durch Jesus Christus verbreiten, so viel es nur möglich ist. Ihr Lieben, das ist nicht die Zeit, wo wir große Gelder ansparen, um sich Häuser zu bauen, um sich alles gemütlich einzurichten in dieser Welt, sondern ich denke, das ist die Zeit, wo wir auch wirklich Opfer bringen dürfen, an Zeit, an Geld, an Kraft, um das Evangelium noch in dieser Welt zu verbreiten, um wirklich noch Menschen herauszurufen, dass der Herr sie retten kann, dass sie wirklich noch diesem kommenden Zorn entfliehen. Das sollte uns ein Anliegen werden, ein dringenderes Anliegen, dass wir verschiedene Wege suchen, vom Herrn her uns zeigen lassen, wie wir das Evangelium weiter verbreiten, wie wir wirklich auch an die Hecken und Zäune noch gehen können, um Menschen noch wirklich diese rettende Botschaft zu bringen. Die Zeit ist kurz. Das dürfen wir, denke ich, ganz nüchtern sehen und wir sollten sie auskaufen. Und das andere ist, dass wir die biblische Wahrheit, die Wahrheit der Heiligen Schrift, die Wahrheit über Christus bezeugen und lehren und verkündigen in dieser letzten Zeit, auch wenn der Druck größer wird und wenn mehr und mehr Christen, die sich Christen nennen, diese Wahrheit nicht hören wollen und dagegen aufstehen. Da möchte ich zum Schluss einfach noch diese Mahnung des Apostels Paulus an Timotheus lesen. 2. Timotheus 4. Ab Vers 1, daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Ja, mit diesem Wort der Ermunterung möchte ich schließen, dass wir doch in dieser letzten Zeit wirklich das Wesentliche vor Augen haben, dass wir Gottes heilige Wahrheit verteidigen und bezeugen und auch mit unserem Leben ausleben nach Kräften, dass wir das wunderbare Evangelium noch ausbreiten, solange noch Zeit ist, dass der Herr uns doch dazu mehr Kraft, mehr Freudigkeit, mehr Bereitwilligkeit schenken möchte.